Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir Biobauern, der Podcast für die ökologische Landwirtschaft. Mein Name ist Roman Goldberger und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Martina Kozel. Martina, servus und willkommen bei Wir Biobauern.
Hallo Roman.
Martina, du arbeitest seit 2017 für die Beratung für Naturland und bist mittlerweile Leiterin des Fokusteams Schwein. Und genau um die Schweinehaltung geht es ja heute bei uns im Podcast. Denn hier, genauer gesagt bei den Bio-Schweinen, sind ja wieder Neuensteiger gesucht. Oder interpretiere ich da den Markt zu optimistisch, Martina?
Also gerade momentan ist es so, dass der Schweinemarkt noch Neueinsteiger sucht. Und wir suchen auch händeringend Ferkel. Ferkel ist immer quasi das beschränkende Gut, weil ohne einen Ferkel kann ich auch kein Mastschwein produzieren.
Das heißt, wir halten fest, der Bio-Schweinemarkt bietet durchaus Möglichkeiten für Neueinsteiger. Gehen wir aber nochmals einen Schritt zurück für jene, die den Biomarkt oder den Bio-Schweinemarkt jetzt nicht ganz so gut kennen. Wie kann man sich diesen Bio-Schweinemarkt in Deutschland vorstellen?
Also ganz wichtig ist einfach, wenn ich quasi irgendwas in der Bio-Schweinehaltung realisieren möchte, dann sind drei Punkte ganz, ganz wichtig, dass ich einfach einen festen Vertrag, eine feste Laufzeit und einen festen Preis habe. Wir sind quasi immer noch die Nische der Nischen in der Bio-Schweinehaltung. Ein Schwein von 100 in Deutschland ist Bio, sprich 99 Schweine sind immer noch konventionell gehalten. Also wir haben einen Marktanteil von 1%. Wenn man sich das Ganze mit dem Umsatz ansieht, dann ist es ein bisschen anders. Wir produzieren quasi mit den weniger Schweinen mehr Umsatz, da liegen wir bei 2,5%. Aber wenn wir jetzt wirklich quasi die Tierhaltung nur betrachten, dann haben wir quasi nur 1% Marktanteil bei der Bio-Schweinehaltung.
Ein Schwein, das an den Schlachthof geht, von 100 ist Bio, also 99 sind konventionell. So klein ist dieser Markt.
Genau, richtig. Also ganz wichtig ist, dass es ein gesund wachsender Markt ist und ein langsam konstant wachsender Markt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir suchen mehr Schweine, wie eigentlich produziert werden. Wir liegen beim Selbstversorgungsgrad in Deutschland bei knapp 75% im Bio-Schweinebereich. Im konventionellen Bereich liege ich so bei 125% Selbstversorgungsgrad. Das bedeutet, ich produziere mehr Schweine, wie eigentlich quasi in Deutschland gesucht werden. Die gehen dann in den Export. Im Bio-Schweinebereich ist das alles ein bisschen anders. Da liege ich quasi bei 75% Selbstversorgungsgrad. Das bedeutet, wir suchen eigentlich mehr Schweine, wie wir in Deutschland produzieren.
Okay, also unterm Strich, wir suchen Neueinsteiger. Welchen Betrieben würdest du empfehlen, sich mit der Bio-Schweinehaltung zu befassen?
Also das Wichtigste eigentlich bei der Bio-Schweinehaltung ist immer, ob ich quasi, wenn ich Altgebäude am Hof vorhanden habe, ob ich diese Altgebäude auch umnutzen kann und umnutzen darf, sprich, ob ich eine Baugenehmigung bekomme. Und da sind eigentlich drei Punkte immer entscheidend. Das ist einmal die Nähe zum nächsten FFH-Gebiet, also Flora-Fauna-Schutzgebiete, oder die Nähe zur nächsten Wohnbebauung. Und der dritte Punkt ist, ob ich quasi ein Waldgebiet in der Nähe habe. Und wenn diese drei Punkte quasi zutreffen, dann wird es echt richtig schwierig, eine Baugenehmigung zu bekommen. Deswegen empfehle ich eigentlich immer, eine Bauvoranfrage zu stellen und erst einmal abzuklären, ob man Altgebäude überhaupt nutzen kann für die Bio-Schweinehaltung.
Gut, da geht es jetzt um die Baugenehmigung. Wenn ich jetzt daran denke, ich möchte eventuell umsteigen in eine Bio-Schweinehaltung, mit welchem Arbeitszeitbedarf muss ich rechnen, mit welchen Investitionskosten?
Also ganz wichtig ist immer, wir erstellen quasi von der Beratung, erstellen wir zwei Deckungsbeitragsrechnungen. Das ist die Basis auch für die Beratungsempfehlung Ferkelpreis. Und in dieser Deckungsbeitragsrechnung oder auch Vollkostenrechnung setzen wir 34 AKH pro Zuchtsau und Jahr an. Das ist fast dreimal so viel wie im konventionellen. Man muss sich aber einfach bewusst machen, dass man keine hormonelle Brunstsynchronisation machen darf im Biobereich. Das bedeutet, die Zuchtsauen können einfach von Montag bis Sonntag einfach ferkeln. Und in der Mastschweinehaltung setzen wir 3 AKH pro Mastplatz und Jahr an. Das sind auch fast 3-mal so viel wie im konventionellen. Im konventionellen setze ich so 1,1, 1,2 AKH an. Es ist so, dass mir das immer ganz wichtig ist, dass man quasi eine realistische Betrachtung von der Arbeitszeit und auch von den Stallbaukosten hat, weil schönrechnen kann man sich immer vieles. Und bei den Stallbaukosten setzen wir gerade momentan so um die 16.600 Euro pro Zuchtsauenplatz an. Das hört sich einfach viel an, aber wir haben auch mehr Quadratmeter wie im konventionellen. Und bei den Mastplätzen setzen wir um die 1.600 Euro netto an. Das haben wir vor 3 Jahren erhöht, wo quasi auch diese Stallbaukosten sich massiv erhöht haben. Haben wir quasi auch bei der Rechnung das Ganze angepasst und werden wir eventuell auch nächstes Jahr nochmal anpassen, weil wir einfach festgestellt haben, dass diese Stallbaukosten nochmal quasi sich erhöht haben.
Das heißt, bei diesen hohen Stallbaukosten für Neubauten macht es wahrscheinlich umso mehr Sinn, Umbaulösungen anzustreben.
Genau, also 99% aller Bioschweineställe in ganz Deutschland und Österreich sind auch Umbaulösungen, dass man einfach quasi das Altgebäude, diese Bausubstanz nochmal nutzt und man kann eigentlich aus jedem Stall nochmal sehr individuelle und kreative Umbaulösungen schaffen.
Gut, da sind wir jetzt eh schon beim Wichtigsten, nämlich beim lieben Geld. Du hast jetzt schon über die Deckungsbeiträge gesprochen, dass ihr die jährlich, glaube ich, berechnet. Wie sieht's da aktuell aus? Mit welchen Deckungsbeiträgen kann ein interessierter Betrieb kalkulieren?
Also ganz wichtig bei dieser Deckungsbeitragsgeschichte ist eigentlich, dass das ganz stark abhängig ist von der Leistung. Also wir setzen zum Beispiel in der Schweinemast setzen wir 800 Gramm Tageszunahmen im Durchschnitt an. Und wichtig ist einfach, man kann sich alles immer schön rechnen. Uns ist eine realistische Betrachtung extrem wichtig. Und es gibt auch Betriebe mit 900 oder 1000 Gramm Tageszunahmen in der Schweinemast. Es gibt aber auch Betriebe mit 650 oder 700 Gramm Tageszunahmen. Im Durchschnitt setzen wir an 800 Gramm Tageszunahmen und liegen dann bei so einem Deckungsbeitrag bei circa 65, 70 Euro.
Pro Mastschwein.
Genau, richtig. Und ganz wichtig ist aber, dass man sich das alles mal in Ruhe dann mit dem Berater durchrechnet. Weil dann ist eben entscheidend, habe ich ein Altgebäude, habe ich einen Neubau, wo liege ich bei den Futtermittelpreisen und.
Wie schaut es in der Ferkelproduktion aus?
Wir setzen 34 AKH pro Zuchtsau und Jahr an und haben jetzt quasi bei der letzten Berechnung im April die Leistung etwas erhöht. Wir haben die Leistung jetzt auf 20 abgesetzte Ferkel pro Sau und Jahr gesetzt. Das hört sich für einen konventionellen Betrieb wenig an, aber dadurch, dass wir eine gesetzlich vorgeschriebene Säugezeit von 40 Tagen im Biobereich haben, ist es so, dass wir eigentlich nur 2 Würfe pro Sau und Jahr im Jahr realisieren können.
Und die Deckungsbeiträge liegen wo circa in der Ferkelproduktion?
Bei ca. 1.600 Euro pro Zuchtsau, aber da ist eben auch die Leistung ganz entscheidend, auch die Futtermittelpreise und dann spielt natürlich auch bei der Vollkostenrechnung auch noch eine Rolle, habe ich ein Altgebäude oder habe ich quasi einen Neubau.
Eine Besonderheit bei Naturland ist ja die Beratungsempfehlung zum Ferkelpreis. Erzähl mal, was das ist.
Genau, also wir schauen quasi, wie viel Zeit steckt der Ferkelerzeuger in sein Ferkel und wie viel Zeit steckt der Mester in sein Mastschwein. Und dann schauen wir, dass quasi Ferkelerzeuger und Mester die gleiche realisierte Stundenverwertung haben. Wir passen den Arbeitszeitbedarf eben individuell an. Wir fragen dann quasi auch die Futtermittelpreise bei verschiedenen Lieferanten ab. Wir schauen, wie sich quasi die Tierarzneimittelkosten verändert haben. Und so rechnen wir dann quasi rückwärts. Und wir machen das 2-mal im Jahr, einmal am 15. April und einmal am 15. Oktober und kommen jetzt quasi bei unserer ganz aktuellen Berechnung auf einen Ferkelpreis von 188 Euro bei einem 28 Kilo Ferkel. Transport wird geteilt, PRS, Myko, Zirko, Impfung gehen zulasten des Mesters Und das Ganze ist an den Auszahlungspreis gekoppelt, an 4,70 Euro. Steigt der Auszahlungspreis um 10 Cent auf 4,80 Euro, steigt automatisch der Ferkelpreis um 6 Euro. Das ist ein ganz faires Miteinander vom Ferkelerzeuger und Mester. Und das wird dann den Naturlandlandwirten immer vorgestellt. Und wir sind da auch ganz offen für Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Da wird dann immer ganz heiß diskutiert.
Okay. Jetzt haben wir einen guten Überblick über die Bioschweinehaltung erhalten. Jetzt kommen wir zur Sache. Nehmen wir an, ich als Naturlandbetrieb Goldberger habe loses Interesse und möchte die Wertschöpfung mit Bio-Ferkelproduktion steigern. Welchen Saumbestand empfiehlst du mir oder ganz generell, was empfiehlst du mir hier beim Einstieg?
Also generell gibt es eigentlich gar nicht so eine direkte Anzahl, die ich empfehlen würde, sondern es gibt verschiedene Rechnungsvarianten. Man kann zum einen eben schauen, wie viel AKH stehen mir eigentlich auf dem Betrieb zur Verfügung, und dann kann man quasi rückwärts rechnen, wie viele Zuchtzahlen überhaupt realisiert werden können. Das ist die eine Rechnungsvariante. Die zweite Rechnungsvariante wäre, wie viel Fläche habe ich überhaupt und wie viele Zuchtzahlen oder Mastschweine kann ich überhaupt auf der Fläche halten, um quasi 50% eigenen Futtermittelanteil zu realisieren. Dann gibt's natürlich auch die Variante, ich schaue mir an, wie viel Altgebäude ich habe, wie viel Flächen ich im Altgebäude habe. Was ist der begrenzende Faktor? Ist der Auslauf der begrenzende Faktor oder ist quasi die Indoorfläche der begrenzende Faktor? Also da gibt's verschiedene Rechnungsansätze und das würde man dann quasi zu einer ganz individuellen Lösung mit dem Berater dann würde man sich zusammensetzen und eine ganz individuelle Lösung gestalten.
Du hast jetzt schon über Altgebäude gesprochen. Welche Bereiche der Ferkelproduktion kann man am besten in Altgebäude integrieren? Ich meine, wir können es ja kurz durchsprechen. Es gibt halt einen Wartestall, Abferkelstall, Aufzucht. Was ist sinnvoll neu zu bauen und was passt in Altgebäude?
Also bei den Abferkelstellen ist eigentlich das große Manko, die bräuchten alle einen Zugang zum Auslauf. Deswegen brauche ich für Abferkelstelle eigentlich so ganz lange, schmale Gebäude. Das wäre optimal. Wenn ich tiefere Gebäude habe, da könnte ich dann eher quasi Deck- und Wartesauen integrieren oder vielleicht auch einen Mastschweinestall. Aber für die Abferkelstelle bräuchte ich lange, schmale Gebäude. Deswegen gibt's einige Betriebe, die das dann so gelöst haben. Die haben quasi im Altgebäude, haben sie die Deck- und Wartesauen untergebracht und haben zum Beispiel nur diesen Abferkelstall neu gebaut, eben mit Zugang zum Auslauf für jede Bucht.
Okay, das Problem am Naturlandbetrieb Goldberger ist ja wahrscheinlich dann die Arbeitszeit. Die ist der Mangelware und vielleicht ist dann Ferkelproduktion doch nicht das Beste. Gehen wir vielleicht zur Bio-Schweinemast. Was empfiehlst du in diesen Fällen?
Also in der Bio-Schweinemast ist es so, dass wir diese 3 AKH pro Mastplatz und Jahr ansetzen. Wie vorher schon erwähnt, ganz wichtig ist einfach eine Bauvoranfrage zu starten, ob überhaupt ein Altgebäude umgenutzt werden kann. In der Bio-Schweinehaltung, wenn man jetzt quasi so diesen Aspekt vom Neubau betrachtet, gibt es so unterschiedliche Systeme. So in der Praxis ist ganz häufig anzutreffen so eine Art Kistenstall bzw. Pickportstall, so ganz klassische Bauweise in der Bio-Schweinehaltung.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass man in der Bio-Schweinehaltung Altgebäude sehr gut nutzen kann.
Kann man auch bei den Mastschweinestellen, muss man einfach nur darauf achten, dass dann das Gebäude an sich nicht zu quasi tief ist, damit die Schweine dann auch immer quasi auch noch den Zugang zum Auslauf finden und dann nicht quasi das Kotverhalten in den Stallinnere liegen.
Du hast jetzt gerade das Kotverhalten angesprochen und da muss ich dir eine kleine Episode aus meinem Leben als Biobauer sozusagen loswerden. Wir haben ja tatsächlich Bioschweine zu Hause. Und ich werde den einen Landwirt nie vergessen, der damals zu mir sagte, wenn du Bio-Mastschweine halten willst, dann schau, dass die Entmistung passt, dass du die in den Griff bekommst und so wenig wie möglich händisch zu entmisten ist. Denn sobald du Handarbeit hast, verlierst du dich im Mist.
Also generell gesehen kann man die Schweine gut steuern. Und man kann beim Stallbau auch viele Aspekte berücksichtigen, dass das mit dem Kotverhalten mit den Tieren etwas zu steuern ist. An sich ist es so, auch bei der Planung wäre es natürlich optimal, wenn man überall mit dem kleinen Hoflader hinfahren kann, wenn man alles maschinell entmisten kann, weil man natürlich auch leichter Arbeitskräfte für quasi Hoflader findet, wie wenn man dann wirklich mit quasi Hand entmisten muss.
Genau, wenn wir jetzt schon über den Auslauf sprechen, dann müssen wir auch über die Überdachung sprechen. Hier gibt es ja auf Druck der EU-Kommission in Österreich die Regelung für Neubauten, dass zumindest 50% der Mindestauslauffläche nicht überdacht sein müssen. Da gibt es Ausnahmen für Abwerk- und Aufzuchtställe und ich glaube für irgendwas mit 1200 mm Niederschlag. Korrigiere mich, wenn ich da irgendwie falsch liege. In Deutschland wird dieser Druck ja auch aktuell ausgeübt und da gibt es aber noch keine so klaren Regelungen. Wie sieht es hier aus, Martina?
Genau, also was du ansprichst, Roman, das ist ein ganz schwieriges Thema gerade momentan, diese Auslaufüberdachung. Die wird quasi von jedem Bundesland wird die anders gehandhabt. Es gibt Bundesländer, die lassen quasi nur 50% Überdachung zu über alle Produktionsarten. Es gibt Bundesländer, die lassen 75% zu. Es gibt Bundesländer, wo quasi ferkelführende Sauen und die Ferkelaufzucht zu 100% überdacht sein dürfen. Also da gibt's quasi eine ganz große Varianz innerhalb von den Bundesländern. Und das ist ein ganz schwieriges Thema. Und wir haben jetzt uns quasi politisch auch nochmal dafür eingesetzt, dass wir da endlich auch für die Landwirte eine Planungssicherheit bekommen, weil das ist jetzt gerade momentan alles noch sehr offen.
Okay, also noch hinzufügen muss ich jetzt für Altbauten, dass da niemand nervös wird. In Österreich gilt da eine Übergangsfrist bis Ende 2030, aber in der Regel sind die Schweinebauern sehr gut informiert. Dann gehen wir einen Schritt weiter und werden noch ein Stück nischiger, also von der Nische Bioschweinehaltung in einer noch stärkeren Nische, nämlich die Freilandschweinehaltung. Das ist ja, so finde ich zumindest, ein ganz interessanter Bereich der Schweinehaltung. Zum einen hat man sehr, sehr geringe Investitionskosten und zum anderen ist das halt auch eine Art der Schweinehaltung, die den Konsumenten, glaube ich, ganz gut gefällt. Wie stehst du dazu?
Also ganz wichtig bei der Freilandhaltung ist zu erwähnen, dass seit 2014 jede Art von Freilandhaltung bei den Schweinen vom zuständigen Veterinäramt genehmigt werden muss. Das bedeutet, es gibt Veterinärämter, die sind demgegenüber aufgeschlossen. Es gibt aber auch Veterinärämter, die sagen, nein, erlauben sie nicht. Deswegen, wenn sich quasi ein Betrieb mit diesem Gedanken der Freilandhaltung von Schweinen spielt, dann unbedingt im Vorfeld quasi mit dem zuständigen Veterinäramt Kontakt aufzunehmen. Es ist so, dass die Freilandhaltung vor allem so in Nord- und Ostdeutschland zu finden ist, weil ich da einfach diese riesen Flächenausstattung habe und dann quasi auch mit den Schweinen diese arrondierten Flächen habe und die Schweinehaltung dann quasi auch von Fläche zu Fläche quasi rutschen kann. Ich habe quasi auch die Witterung, die passend ist und ich habe auch quasi sandige Böden. In Bayern ist es so, da habe ich quasi diese lehmigen Böden, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger mit der Freilandhaltung, weil das dann ganz oft einfach in so einer Schlammschlacht endet.
Ansprechen sollten wir in diesem Zusammenhang ja auch die afrikanische Schweinepest. In Deutschland gab es ja bereits erste Fälle. Wie sieht das hier aus?
Genau, also ganz wichtig ist, dass die ASP gerade momentan als solche der Kategorie A eingestuft ist. Das bedeutet, es gibt Maßnahmen wie großflächige Verbringungseinschränkungen und massive Verzaunung. Diese Einstufung, sagen Experten, ist überholt, denn die drei zentralen Kriterien für Kategorie A-Seuchen treffen eigentlich auf die ASP nicht mehr zu. Das bedeutet, die ASP ist nicht hochkontagiös, sie ist nicht mehr neu in der EU und sie ist endemisch geworden.
Das heißt, das ist eine Forderung an die Politik oder an die Behörde oder wie siehst du das?
Genau richtig. Also die Einstufung von der ASP in die Kategorie A, das beruht auf dem EU-Seuchenrecht und das wäre eben ganz wichtig, dass man von der Kategorie A auf die Kategorie B einstufen würde.
Okay, dann sind wir schon am Ende unseres Rundumschlags zur Bioschweinehaltung. Wenn wir nun das Interesse bei der einen oder anderen Zuhörerin, Männer mit eingeschlossen, geweckt haben, welche Vorgehensweise empfiehlst du, Martina?
Also ganz wichtig wäre, dass man einfach mal eine unverbindliche Beratung in Anspruch nimmt. Dann könnte man sich das Ganze mal anschauen, kann sich auch die baulichen Gegebenheiten auf dem Betrieb ansehen, kann alle Punkte, die wir jetzt besprochen haben, mit AKH, Flächenausstattung, Altgebäude, einfach sich mal in Ruhe ansehen und durchbesprechen. Alles, was so quasi in diese ökologische Schweinehaltung reinspielt, was wir jetzt eben alles besprochen haben, dass man sich das einfach mal vor Ort in Ruhe ansieht und durchspricht.
Okay, super. Danke, Martina, für deine Zeit und Expertise. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann nimm gerne Kontakt zu uns auf. Wir packen den Kontakt zu den Naturland-Beraterinnen und Beratern in die Shownotes. Dort findest du auch den Link zu weiteren Podcast-Folgen zur Bioschweinehaltung. Anregungen und Ideen gerne per E-Mail an podcast@naturland-beratung.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung. Bis bald. Servus Martina, servus an alle.
Servus Roman.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.